Du hast nicht einen Flaschenöffner dabei.
Natürlich.
Glaubst du wirklich, du siehst so gut aus, weil du die richtigen Drogen genommen hast? Alter, du bist ja wirklich eine Legende. Also ich meine so wirklich, wirklich.
Zieh raus, ja. Nee, brauche ich nicht.
Das Wort schieße. So.
Na, okay, läuft die ganze Zeit schon. Oh gut, was habe ich alles gesagt?
Kannst du das fertig nicht ganz so laut schreien?
Ja.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich habe heute wirklich eine Legende hier. Ihr hört es auch ein bisschen knistern in meiner Stimme. Ich begrüße den wundervollen Fitz Braum. Ich bin so froh, dass du hier bist. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Es ist mir eine unfassbare Ehre, dich hier zu haben. Ernsthaft.
Das freut mich. Danke.
Ich habe immer zu Beginn meines Podcastes und zum Ende hin eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Die wiederholt sich.
Ja.
Ich würde direkt damit bei dir anfangen,
gerne,
damit wir auch so ein bisschen reinkommen. Und du kennst mich, wir kennen uns schon sehr lange. Ich bin aufgeregt.
Okay.
Weil ich, das eine ist so, dich privat zu kennen und mit dir privat zu sein. Aber nachdem ich heute noch mal ein bisschen recherchiert habe zu deiner Person und wir auch gleich darüber reden werden, bitte ich um Verständnis für meine Person wiederum. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Okay.
Okay, cool.
Und jetzt der Fail der Woche.
Was war dein Fail der Woche? Was ist passiert, wo du sagst, das geht gar nicht? Das ist ein absolutes No-Go. Es kann dir passiert sein, es kann jemand anderem passiert sein, es kann etwas sein, das du beobachtet hast. Was war so ein Fail der Woche?
Du meinst jetzt über das ganze Leben gesehen oder jetzt genau diese Woche?
Also am liebsten wäre es mir aus der Woche, aber weißt du was? Eigentlich können wir einfach sagen, was war so dein Fail? Aber nicht zu verwechseln mit, also einfach etwas, was nicht hätte passieren dürfen. Ein No-Go.
Oh, da gibt es wirklich sehr viele Dinge, die ich als wirklich absolutes oder absoluten Fail bezeichnen würde. Angefangen mit dem Überfall der Hamas in Israel auf ein Musikfestival, was mich natürlich ganz besonders schmerzt, weil es ein Musikfestival war, sondern eine andere Komponente, als wenn es jetzt irgendwie eine Brauerei gewesen wäre oder so.
Wow.
Also wenn du weißt, was ich meine, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, also auf
absolut
gar keinen Fall, also es geht ja gar nicht. Das ist so einer der letzten Fails, die sich richtig bei mir eingebrannt haben.
Wow. Ich glaube, dazu gibt es auch, also da muss man auch gar nicht weiter zu
was sagen. Ja, das ist wirklich.
Du hast ja schon angesprochen, besonders Augenmerkmal, warum das so ein Fail für dich war, weil es ein Musikfestival war.
Ja.
Dazu muss man sagen, dass du wirklich eine Legende in der Musikbranche bist. Also würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm.
Du bist der Entdecker gewesen von den Fantastischen Vieren.
Ja.
Ist das richtig so?
Das ist richtig so, ja.
Darf ich dich bitte fragen, wie es dazu kam?
Das ist eine relativ spannende Geschichte eigentlich. Oder sagen wir mal, ein bisschen etwas außergewöhnliche Geschichte. Ich war damals bei CBS, Sony Music in Frankfurt, als A&R Director. Und habe die Abteilung gerade erst übernommen gehabt und aufgeräumt. Also viele 80er-Jahre-Bands raus, viele 80er-Jahre-Loser-Künstler einfach gesagt, sie sollen sich doch irgendwie einen anderen Beruf suchen. Und war aufgrund meiner Historie auch, also ich hatte ja da schon auch ein bisschen was hinter mich gebracht, auf der Suche nach einem deutschsprachigen Rap-Act, nach einem deutschsprachigen Hip-Hop-Act. Und das schon seit 1986.
So lange hast du gesucht?
So lange habe ich gesucht, also bis 1990 etwa. Und ausschlaggebend war die erste Tour von Def Jam mit LL Cool J, Public Enemy, Run DMC und Beastie Boys.
Wirklich?
Ja. Die spielten in Wiesbaden.
Da warst du?
Da war ich.
Geil.
Und da kannte die noch keine Sau. Das war 1985 oder so.
Okay.
Und als ich die gesehen habe, dachte ich, okay, okay, alles klar. Das rockt. Das rockt. Und alles, was rockt, geht auch in Deutsch. Ja, das ist im Dance-Bereich anders ein bisschen. Im Techno-Bereich oder so. Das ist schwierig mit Deutsch, finde ich. Aber in diesem Bereich geht das. Und dann war ich seit dieser Zeit war ich auf der Suche nach einem deutschsprachigen Hip-Hop-Act. Und es gab nur einen einzigen, das war Advanced Chemistry aus Heidelberg. Die wollten aber nicht.
Okay.
Die hatten keinen Bock. Die hatten gesagt, nee, boah, Major Company, das ist nichts für uns. Das ist so Satan groß. Und so, okay. Das ist doof und so. Ja, ja.
Okay.
Und dann kam ein Verleger eines Tages, der seine Rundreise machte mit seinem Köfferchen, irgendwie 5, 6, 7 Künstler im Gepäck, die ich alle abgelehnt habe. Waren alle nicht schlecht, waren alle so mediocre. Es war alles so gute Popmusik, ja, alles so ein bisschen chartorientiert und so weiter, alles in Ordnung. Netter Typ, Ado Kaspar hieß er. Und er war schon am Gehen und sag ich, sag mal, Ado, hast du nicht irgendetwas, was alle anderen schon abgelehnt haben? Weil ich wusste, dass ich seine letzte Station war auf seiner Deutschlandreise. Und dann sagt er, ja doch, da habe ich was. Also habe ich ihm quasi aus seinem Papierkorb die Kassette der Fantastische Vier rausgezogen.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Die wurden von allen anderen abgelehnt?
Ja.
Heftig.
Und ich weiß nicht mehr genau, was drauf war. So ein Mikrofonprofessor drauf und Thomas D. Hausmeister. Das war, und dann noch ein weiterer Titel, den ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Ich auf jeden Fall so, wow. Oh, es klang nicht besonders gut, das Tape. Das war nicht besonders gut aufgenommen, aber ich habe gespürt, was da für eine Energie ist und was da für eine Begabung ist. Wie die mit Wörtern umgehen und wie die mit Textideen irgendwie handeln und so. Und da dachte ich, genau mein Ding, ja.
Geil.
So, jetzt geht's aber weiter. Dann habe ich gesagt, ich muss die aber live sehen. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und tatsächlich haben sie ein paar Wochen später in Bonn gespielt, auf einem Studentenball, sag ich mal.
Unfassbar.
Wie kennt man das so? Irgendwie Abschlussball von, keine Ahnung, irgendwie von den Medizinern oder von den Juristen. Ich habe keine Ahnung. Und das waren so 2000 Leute. Die Band war auf die Bühne und es war grottenschlecht.
Oh nein.
Es war grottenschlecht. Also es war, und zwar deswegen.
Fandst du es auch grottenschlecht?
Ja, weil die Anlage, das sich hergegeben hat für den großen Raum. Also es war einfach schlecht gemanagt und veranstaltet, okay. Ja, sag ich mal. Und ich hatte einen Produktmanager dabei und der so, das ist, was ist denn das hier? Das ist, was willst du denn damit? Das ist halt die Klappe.
Geil, feier dich.
Halt die Klappe, habe ich gesagt und so. Und dann sind wir zurück und dann bin ich nach dem Konzert bin ich in die Garderobe und hab Hallo gesagt und die haben so kurz Hallo gesagt und sich dann wieder umgedreht und sich so dermaßen die Kante gegeben. Wo ich dachte, was, die haben die Energie, die wollen es wissen. Also, da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Ja.
Geil.
Bin zurück nach Frankfurt gefahren, weil in Frankfurt haben sie alle gewartet, auch meine Chefs, die wussten Bescheid und so. Die haben gesagt, willst du das wirklich machen? Hip-Hop in Deutsch, das geht doch gar nicht. Das will doch keine Sau hören. Ja, aber wir vertrauen dir und so. Wenn das irgendwie auf der Bühne was taugt, dann... Ich bin zurückgefahren und habe behauptet, das sei das Beste gewesen, was ich seit langem gesehen hätte.
Nicht
ja.
Dein Ernst!
Und die haben es mir geglaubt.
Oh Gott, wie geil! Wie
und
geil!
Dann habe ich die Band unter Vertrag genommen.
Dann bist du persönlich zu denen hin?
Ja.
Nein.
Ja, sicher.
Und wirklich?
Ja. Klar. Und Jahre später... Als ich gar nicht mehr bei der Firma war, hat der Jochen Leuschner, der damalige Geschäftsführer, diese Geschichte dann, er hat sie dann irgendwann mal auch rausgekriegt. Ich habe sie ihm irgendwann mal gestanden. Da habe ich gesagt, wisst ihr was der Fitz gemacht hat? Der hat mich einfach belogen. Wenn er was wollte.
Geil, aber beste Lüge.
Ja, beste Lüge überhaupt.
Lüge. Und dann haben die unterschrieben. Und wie ist das? Weil ihr seid ja Freunde geworden.
Ja.
Dann. Ist das schnell passiert? Wie hat das funktioniert? Warst du deren Mentor? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, man muss sich das irgendwie ganz klassisch vorstellen. Also da gab es natürlich die Fantastische selber und da gab es den Bär, den Manager.
Ja.
Und der war, sagen wir mal, auch grün hinter den Ohren und so. Und den habe ich dann auch gleich mit aufgebaut. Also man baut ja nicht nur einen Künstler auf, ja, mit Geld und mit Know-how und mit Promotion-Aktivitäten und so weiter, auch das Umfeld.
Okay.
Und es gab auch einen Produzenten, den Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, das war eher so ein Toningenieur-Typ. Ja, und die Fantastic Four sollten sich auch immer selber produzieren, auf irgendeine Art und Weise. So, und wie geht das dann? Ne? Also dann sagt man, okay, wir machen das irgendwie, wir machen das anders. Weil die Band dachte, Hip-Hop, das ist sowas wie Dance damals gewesen. Das gehört so in diese Dance-Abteilungen rein eigentlich. Und dann macht man Maxi-Single für Maxi-Single. Eine nach der anderen, bis dann eine zündet. Und das sagt, nö. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir machen erstmal ein Album, ein ganzes Album.
Geil.
Und die so, was, echt? Ja? Ich so, ja, wir machen erstmal ein ganzes Album. Ich möchte alles auf einem Album
machen. Hattest du Angst?
Nö, gar keine. Ich hatte nie Angst bei sowas.
Du wusstest, das wird was?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also es war mir egal.
Es war mir egal. Ich weiß nicht, wie viel D-Mark
weil wenn du so etwas machst und du bist der Erste, ja, dann muss das nicht wirklich wirtschaftlich funktionieren. Du bist aber der Erste und du bist der Mutigste und du bist derjenige, der irgendwie mal ein Heft in die Hand nimmt und was nach vorne treibt. Das war mir viel wichtiger.
Das ist geil.
Und dass sie mal so abgehen und so bekannt werden, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Ja.
Aber bist du stolz?
Natürlich. Wie Bolle.
Es ist so aufregend, mit dir darüber zu reden. Ich meine, wir kennen uns echt lange, aber darüber haben wir noch nie geredet.
Nein, haben wir nicht.
Das ist echt spannend. Ja. So, dann hast du mit den Fanta 4s sozusagen den größten und erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Act überhaupt geschaffen, geboren.
Ja, den ersten kann man fast sagen, ja, den ersten kommerziellen.
Genau.
Und den wahrscheinlich bisher noch größten, ja.
Und dann habt ihr, also bevor ihr dann euer eigenes Label gegründet habt, hast du vorher noch andere deutsche Hip-Hopper entdeckt oder kam das erst später, als ihr dann gemeinsam euer Label gemacht habt?
Nee, das gehört so ein bisschen in meine Bio rein. Also als ich mit den Fantastic Four dann erfolgreich wurde, war zunächst mal rundherum in der ganzen Branche Funkstille. Es gab zwar da und dort ein paar Bands wie Fresh Family beispielsweise aus Köln oder die Twins aus Heidelberg. Es gab eine Reihe von, gab es dann auch irgendwann mal den Moses P natürlich, aber so im Großen und Ganzen war das ja noch keine Welle oder das kam erst später. Das waren ein paar Jahre, wo ich dachte, was ist denn los? Ja, keiner macht's nach.
Aber ist doch geil.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und wen hattest du dann noch? Ich meine, du hast ja nicht nur Fanta 4 gemacht. Wen hast du vor Fanta 4 bzw. bis Fanta 4 noch parallel gehabt? Oder war dann wirklich deine ganze Konzentration, das gesamte Fokus nur auf
dich? Nein, davor. Ich habe ja angefangen mit den Ärzten. Das war ja meine erste Entdeckung.
Wie?
Die Ärzte.
Nein.
Ja.
Siehst du? Krass. Wie? Ey, wirklich?
Ja, ähnlich gelaufen.
Nicht dein Ernst. Okay, warte mal, du hast die Ärzte genauso ähnlich entdeckt wie die Fantas?
Ja.
Erzähl.
Ich bin...
Mini, gib mir mal einen Mini-Schluck ab, bitte. Ich bin jetzt echt aufgeregt. Reicht ist deins? Nein, reicht.
Danke. Also wobei ich diesen Titel des Entdeckens irgendwie teile mit jemandem noch, der Markus Linde war ebenfalls beteiligt. An dem Signing. Aber die Geschichte ist die, dass ich 1982 als 24-Jähriger...
Da war ich ein Jahr alt.
Als 24-Jähriger in die Plattenbranche kam. Ich war vorher Tontechniker, war viel mit Bands unterwegs und so weiter. Und irgendwie suchte damals die CBS Schallplatten GmbH einen jungen A&R, der die ganzen Sachen mal so ein bisschen anders sieht als ein studierter BWLer oder so einer. Ne? Und einen von der Straße wollten sie haben. Okay, da war ich ja der perfekte, perfekte Choice. Ja. Und dann bin ich da reingekommen und dachte, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich wusste gar nichts. Und dann dachte ich, ja, ich mache das mal ein Jahr und dann kann ich ja immer wieder noch Tontechnik weitermachen und ja. so weiter. Also ja. so, das war ja eigentlich mein Berufswunsch, war ja tatsächlich Tontechniker zu sein, um dann später auch Produzent zu werden im Studio direkt. Ja.
Das ist geil.
So, okay, dann habe ich als allererstes eine kleine Band aus Westfalen, aus Dortmund unter Vertrag genommen. Die hatten so einen Rockabilly-Style gehabt und die hießen okay. die Ace Cats.
Kenn ich nicht.
Mit dem Hit Linda.
Mhm.
Das ist wirklich also ein Geheimtipp. Und diese Rockabilly-Band, die spielte auch quer durch Deutschland und so weiter. Und dann gab es eine Berliner Band, die waren Riesenfans von dieser Band. Und das waren die Ärzte.
Nee.
Ja. Die sind aus Berlin extra nach Dortmund gefahren, um auf das Ace Cats-Konzert zu gehen.
Das ist geil.
Ja. Und so hat man sich dann kennengelernt
ja.
in irgendeiner Form, ja. Und hat mir dann die Ärzte auch irgendwann mal angeguckt, in Berlin, ich weiß gar nicht mehr wo.
Aber so völlig andere Richtung, also ja. Ärzte und dann später deutschen Hip-Hop zu machen, ist schon...
Ja, aber es hat irgendwie eine Grundregel.
Was?
Die Grundregel bei mir hieß, ich möchte deutschsprachige Sachen machen
okay.
und man darf die deutsche Sprache nicht dem Schlager überlassen.
Ich feier dich so hart, mein
alles,
Lieber.
Alles
wie
was.
Geil. Damals schon, echt?
Damals schon, ja. Das war mein Credo. Das war meine eigenen Rules sozusagen. Deswegen mache ich das, ja. Ich kam gerade noch so am Ende der Neudeutschen Welle, die ich nicht besonders mochte, weil da waren einfach zu viele Idioten unterwegs, die kein Talent hatten.
Hast du nur Sachen gemacht, die du mochtest?
Ja. Immer.
Also jeden Künstler, den du supportet und entdeckt hast, fandest du selber auch wirklich geil?
Ja.
Du hast nie irgendwas wegen dem Geld gemacht, sondern immer
ich
nur, weil...
Ich habe natürlich Künstler zugeordnet bekommen am Anfang,
ja.
die ich bearbeitet habe. Ja.
Aber ohne Emotion.
Aber die habe ich, also dafür bin ich nicht verantwortlich, die habe ich nicht unter Vertrag
okay.
genommen. Ja. Und das ist auch okay, das gehört ja dazu, da muss ja auch lernen und so weiter. Darunter war Münchner Freiheit und Nena. Die ich beide nicht so besonders mochte. Ja, also die nette Leute, alles super,
ja
super Künstler, aber irgendwie nicht so mein Ding. Ja, irgendwie.
Geil.
Natürlich habe ich Künstler gemacht,
genau.
die mir zugeteilt wurden. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und das war auch irgendwie toll. Ja, man lernt damit auch. Ja, und Man kriegt natürlich dann auch Handwerkszeug beigebracht. Ich wusste ja wirklich am Anfang gar nichts von der Plattenindustrie.
Aber wie kann, und das heißt, du hast alles bei so do it yourself dir sozusagen
ja.
beigebracht. Das heißt, du hast die Ärzte gemacht zuerst, die ja auch, also ich meine, ist nicht meine Musikrichtung, aber eine überragende Band ist.
Ja.
Dann kamen die Fantas?
Nein.
Nein?
Dazwischen kamen noch ein paar Sachen, also ein paar kleinere Dinge, die jetzt nicht erwähnenswert sind. Aber
die Fantas waren dann die nächsten.
Nein, die nächste große Künstler, auf den ich sehr stolz bin nach wie vor, ist Rio Reiser mit König von Deutschland.
Ach krass.
Ja.
Es tut mir leid, aber das kann man auch nirgendwo nachlesen. Und ich bin ja mit dir nicht befreundet, um so eine Sache...
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ich fühle mich gerade so voll ertappt. Das hast du auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht, ja.
Boah, wie krass.
Ja.
Hast du mit den Künstlern noch Kontakt, mit dem einen oder anderen?
Ja, eigentlich mit allen.
Mit allen?
Bis auf die tot sind jetzt. Rio ist ja gestorben, ne?
Ja.
Schon länger, vor langer Zeit. Ja, und danach habe ich noch Selig gemacht. Das war so meine letzte Band, die ich für Sony Music gemacht habe. Dann bin ich ja gegangen.
Genau.
Dann bin ich erst, ich hatte 11 Jahre hinter mir, die waren sehr erfolgreich und ich brauchte mal eine Auszeit. Ich war geheiratet, hatte kleine Kinder und dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen
Familienleben machen.
Bisschen Familienleben machen und den Stress loswerden. Das habe ich dann auch gemacht. In Berlin für Warner Music habe ich da gearbeitet.
Okay.
Da war jetzt nicht so besonders viel los.
Ganz kurz, aber die Bands, die du vorher gemacht hattest, also die Ärzte und die Fantastischen Vier, die sind da geblieben. Die sind
ja,
nicht mitgekommen.
Die haben ja im Prinzip ihr eigenes Umfeld, die haben ihre Plattenverträge und die haben natürlich auch ein Eigenleben in dem Sinne. Ja? Und ich bin ja ein Dienstleister, der für Plattenfirmen gearbeitet hat.
Du bist eine Legende.
Ich bin ein Dienstleister, der für Plattenfirmen gearbeitet hat. Der für Plattenfirmen gearbeitet hat. Und dafür wurde ich auch bezahlt, zum Teil sehr gut. Ja. Aber man hat ja keine Rechte oder man nimmt ja keine, man nimmt einfach keine Künstler irgendwie gefangen. Okay. Das gehört sich ja sowieso cool. Nicht, finde ich, ja. Dann habe ich aber vor allem mit Bär und den Fantastische Vier nach wie vor guten Kontakt gehabt. Auch mit den Ärzten. Die Ärzte hätten auch gerne gehabt, dass ich für sie weiterhin tätig bin. Und die hatten die Plattenfirma gewechselt, sind zum Metronom und ich sollte dann dort hingehen und so. Und da dachte ich, nee, das Hamsterrad wieder von vorne los. Und ich verstehe mich auch nicht unbedingt jetzt so als Verwalter von Erfolg. Also ich bin eher so das Trüffelschwein immer irgendwie gewesen. Ich wollte immer, wenn etwas dann erfolgreich war, dachte ich, okay, jetzt kannst du loslassen, nächstes.
Ja? Krass.
So, das ist so mein ewiges Ding gewesen, auch heute noch. Also mich interessiert das gar nicht. Also ich würde jetzt das Management von einem dieser großen Bands ablehnen, auch wenn es viel Geld brächte. Ja, aber meine Intention ist, ich brauche immer irgendwas, was Neues zu entdecken und aufzubauen. Und wenn ich sehe, da ist ein Riesentalent und keiner sieht es, und dann muss ich mich drum kümmern. So, das ist so das ist mein Ding. Das ist einfach so mein Ding. Und das geht natürlich nicht ewig so. Also irgendwann wird man älter und irgendwann funktioniert das natürlich nicht mehr. Weil man nicht mehr so nah dran ist. Ja, ist doch klar. Aber es macht nichts. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und letzten Endes habe ich dann in den 2,5 Jahren, die ich für Warner gearbeitet habe, die nicht besonders erwähnenswert sind, sage ich mal. Da waren Künstler dabei wie Nils Bogelberg.
Okay.
Aber der hat jetzt auch nicht so die großen Hits gehabt oder so. Da war eher so ein bisschen Spaß, 2,5 Jahre Urlaub und Spaß.
Ja, ja, das war auch cool.
Und
Familiendasein.
Ja, so. Genau. Und dann habe ich aber mit Bär das vom Musikding ausgeheckt. Ja,
also das war euer Plan auch noch?
Ja, ja. Der Bär kam irgendwann und sagte, jetzt wird es mal Zeit, dass die ihre eigene Plattenfirma gründen. Es gibt ein Problem in Deutschland. Es gibt viel Talent. Ja. Es gibt viel Talent, das wird von den Plattenfirmen nicht richtig gesehen. Und wenn es gesehen wird, wird es nicht richtig behandelt. Es wird nicht richtig ausgearbeitet. Dazu gehört zum Beispiel Freundeskreis. Ich habe mir die Freundeskreis-Single von Intercord angehört und dachte, wow, what a fucking talent band. Und die haben nichts draus gemacht. Und dann werde ich wach. Und dann werde ich, dann scharre ich mit den Hufen. Da will ich dann ran, ja. Das ist genau mein Ding.
Und das hast du dann auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich dann mit Bär und Fantastische Vier eben Fomüsse gegründet, dann in Stuttgart. Und da waren dann natürlich Sachen wie Afrop, Blumentopf.
Ihr habt so abgerissen.
Freundeskreis, Joy Denalani.
Alles.
Gentleman. War die beste Zeit meines Lebens.
Alles, ja. Was ich liebe.
Ja,
alles.
Es war super.
Weißt du noch genau, wie das war? War das dann so eine, stell ich mir das vor, wie eine große Klassenfahrt? Die ganze Zeit nur feiern, Halligalli und Party? Oder wie muss man sich das vorstellen? Mochten die Künstler sich untereinander auch bei Form Musics? Also waren die alle cool miteinander? War das eine Konkurrenz? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es war eine gesunde Konkurrenz, aber es war auch irgendwie eine freundschaftliche. Also ich weiß noch, wie Michi mal, wir haben uns unterhalten über Stuttgarter Hip-Hop-Bands und so weiter, und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wie er Max kennengelernt hat. Und dann dachte ich auch, Michi ist mein Buddy, ja. Er erzählte, dass Max kam und sie sich so unterhalten haben, und Max sagte, er ist unzufrieden bei der Intercord, und Michi sagte, ja, warte mal ab, wir planen eine Plattenfirma zu gründen, wir wollen ein Label machen, vielleicht hast du ja Bock und so. Und da sag ich, oh ja, das wäre ja super. Und dann fragte Michi, aber ihr seid doch angetreten, uns zu vernichten. Und da sagte der Max, ja klar.
Geil. Hat aber nicht geklappt.
Nee, aber das ist irgendwie, weißt du, so, das gefällt mir oder das gefällt Michi und so. Das ist so der Ansatz.
Hat
natürlich.
Aber nicht geklappt.
Freundschaftlich, aber auf der einen Seite, aber trotzdem, wir wollen euch überflügeln. Wir wollen besser sein als
geil.
Ihr. Das ist doch super. Sowas liebe ich. Ja.
Das heißt, Max und Joy sind ja auch so deine Steckenpferde,
ja.
Richtig?
Ja.
Bist du mit all denen noch cool?
Ja. Schon. Wobei ich mich, sagen wir mal, wenn die Kontakte etwas nachgelassen haben, dann liegt es an mir. Also ich habe mich bewusst ab einem gewissen Punkt ein bisschen rausgezogen. Ich hatte dann irgendwann mal etwas größere private Probleme, gesundheitliche Probleme. wo man mir dann geraten hat, ja, mach mal ein bisschen langsam, ja, zieh dich mal ein bisschen zurück. Und
hast
so
du ja gemacht.
Habe ich dann auch gemacht.
Ich weiß.
Aber es gibt nach wie vor guten Kontakt, natürlich. Ich gehe zu jedem Van der Vier-Konzert und zu Geil. Jedem Joy-Konzert, jetzt auch im Dezember zu Joy und Max in die
oh,
Uber-Arena.
Ich will mitkommen.
Du willst mitkommen?
Ich will mitkommen.
Okay, ich guck mal, was ich machen kann.
Yay! Wir haben es aufgenommen, wir haben es ja. auf Band. Sag mal, mein Lieber, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, was ich mache, aber ich mache es trotzdem. Bist du auf einen von denen allen am stolzesten?
Nein.
Bist du auf alle? Bist du?
Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe öfter drüber nachgedacht. Ich habe auch öfter über die Frage nachgedacht, welcher meiner drei Söhne ist mein Lieblingssohn? Und ich komme zu.
Ja, aber das ist schon krass. Sowas
und ich komme überhaupt zu keinem Ergebnis. Ich liebe sie alle drei. Und ähnlich geht es mir mit den Bands auch. Jeder so ein bisschen für sich. Es gibt natürlich schon auch, sagen wir mal, einzelne Personen, die jetzt vielleicht jetzt nicht so ganz mein Geschmack ist, aber über die möchte ich jetzt nicht reden.
Nein, bitte nicht.
Mache ich nicht.
Nein.
Aber so im Großen und Ganzen bin ich erstens stolz auf die und dann auch wirklich, ich liebe jeden Act und jeden Künstler für das, was er getan hat oder für das, wofür er steht, dafür liebe ich ihn. Und das ist super und darum geht's eigentlich. Das ist eigentlich alles, um was es geht. Ja.
Das ist so toll, wie du das gerade gesagt hast. Das ist voll schön. Deswegen isst man wahrscheinlich auch gerne mit dir. Ich bin gerade sehr... Sag mir bitte, hörst du die denn auch privat?
Ja, ich schon auch. Ja, ich ja? gebe es zu. Ja, ich gebe es zu. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Also, bin ich mit Michi Beck durch Stuttgart gefahren in seinem Cabriolet Mercedes. Und wir haben... wir haben eine neue Single von den Fandas gehört. Ich glaube, es war MFG.
Mit freundlichen Grüßen.
Mit freundlichen Grüßen.
Sie schießen nämlich drauf. Wir gehen drauf.
Ziemlich laut und so. Und dann irgendwann dreh ich das ein bisschen leiser und sage, ist doch eigentlich ziemlich peinlich, dass wir hier bei Stuttgart rauschen und uns diese Musik da irgendwie reinziehen und so. Ja, du hast recht.
Aber ich finde geil.
Das lieber heimlich.
Das ist witzig, weil MFG höre ich mit meinen Kindern noch ganz, ganz oft. Ja. Wenn wir zur Schule fahren, dann drehen wir da auch voll auf. Das ist, wow. Wie ist denn das? Du hast gerade gesagt, du hast selber drei Kinder. Machen die auch was in der Musikbranche?
Nein, nicht wirklich. Also, der zweite ist ein bisschen in so einer Verwandtenbranche. Der wollte eigentlich ein bisschen in die Musikbranche reingehen. Das sagte dann aber, das kann ich nicht machen, weil wenn ich erfolgreich bin, heißt es ja, weil du den Papa hast.
Ja.
Und wenn ich nicht erfolgreich bin, obwohl er den Papa hat, ja, das ist dann irgendwie nicht gut. Und dann hat er selber entschieden, nicht in die Musikbranche zu gehen und ist aber in der Veranstaltungsbranche.
Mhm.
Und hat da auch mit Musikfestivals zu tun. Macht aber hauptsächlich Sportveranstaltungen.
Wenn du jetzt so Revue passieren lassen würdest, so deine ganze, würdest du es genauso nochmal machen? Würdest du wieder in der Musikbranche Fuß fassen? Würdest du wieder Künstlern sozusagen einen Namen geben? So nenne ich das jetzt einfach mal. Oder heute, wenn du so Revue passieren lässt, würdest du sagen, ey, nee, das war eigentlich...
Ich würde es auf jeden Fall nochmal probieren.
Ja.
Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich hatte wirklich wahnsinnig Glück, dass ich immer in so eine Zeitspanne gefallen bin, wo andere einfach absolut nichts geblickt haben. Ja? Also ich meine, ich war ja ein ENA von Hunderten von ENAs ja. in Deutschland. Und wie kann man denn selig nicht blicken? Ja? Oder wie kann man denn die Ärzte nicht blicken oder die Fantastischen Vier nicht blicken? Ja, oder also viele meiner Künstler, die ich dann gemacht habe, die waren vorher woanders. Rio Reiser war vorher bei Warner, die haben es nicht geblickt. Die haben es einfach nicht geblickt. Ich habe mir die Produktion angehört, da war König von Deutschland, Junimond und Für immer und dich drauf. Also ich meine, was willst du mehr?
Gar nichts.
Mehr willst du nicht.
Nein.
Ja, und Warner sagte, uns fehlt die Hitsingle. Ja, guten Morgen. Ja.
Ja.
Das sind natürlich Glücksfälle. Das muss man. Ob das nochmal so passieren
weiß
würde,
man nicht,
weiß
ja.
man nicht. Weil sich die Zeit ja auch so stark geändert hat. Also dieses, sagen wir mal, diese Gabe zu wissen, was auch Fans mögen könnten, das ist ja heute weggenommen. Das braucht man, diese Gabe braucht man heute nicht mehr von jemandem.
Aber die hast du immer noch. Also ja, du aber hast
sie ist
jeden
nicht
Fall
mehr, sie ist nicht mehr relevant, weil heute entscheidet ganz demokratisch Social Media, also das Internet,
ja,
was ist angesagt und was ist toll und so weiter. Das Einzige, was ich dabei bemängle bei diesem System, ist, dass alles viel zu schnell geht und viel zu kurzlebig ist,
ja,
und dabei tatsächlich dann auch die Arbeit an wirklichen Talenten, langfristigen Talenten, ein bisschen unterzugehen scheint.
Ja.
So kommt es mir vor.
Super traurig.
Weil die Plattenfirmen sich da jetzt diese Arbeit nicht mehr machen. Es kostet halt ein bisschen mehr Geld, als irgendwie immer schnelle Hits zu machen, ist klar. Das sind Dinge, die ich ein bisschen bemängele. Aber wäre dann vielleicht auch wieder bei mir eine Chance, wenn ich heute nochmal anfangen würde, ja, mit 20, 24 Jahren, könnte ich es vielleicht nochmal ähnlich machen. Ja, also zu sagen, okay, der Künstler hatte zwar schon mal einen Hit, ist jetzt durch, aber der hat so viel Talent, da muss man noch mehr machen. Ja.
Also würdest du sagen, dass du am Ende des Tages, du wolltest ja eigentlich Musikproduzent werden und Toningenieur und, dass du dann doch die richtige Berufswahl, in die du reingeschoben wurdest, sozusagen, getätigt hast? Also das war dann schon das Richtige für dich?
Ja, also ich kann mal ganz ehrlich, also ich kann mich wirklich nicht beschweren.
Nein, auf gar keinen Fall. Null.
Nein, das ist schon alles.
Bist du selber stolz auf dich?
Ja, schon. Also ich bin stolz auf meine Künstler, sagen wir mal so. Ja, und das fällt ja dann schon auch ein bisschen auf einen zurück.
Also mein Mann hat gesagt, er kennt niemanden mit so vielen goldenen Schallplatten wie dich.
Ja.
Er meinte, wir könnten unsere gesamte Wohnung damit tapezieren.
Ja, man, über 40, glaube ich.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Ist dir das, verstehst du das? Weißt du eigentlich, was du da geschaffen hast?
Ja.
Ich meine, ich höre heute immer noch am liebsten die Fantas und mag. Ich erzähl dir was. Ich war mal hochschwanger und wir waren Burger essen und da kam Max Herren rein.
Ja.
Und dann hat er sich mit meinem Mann unterhalten und dann meinte mein Mann so, ja, und das ist meine Frau, und er gibt mir so die Hand und sagt, hi, und ich bin übrigens Max Herren, und ich gucke ihn nur so an. Und ich so, ja, ich weiß. Und er so, ja, entschuldigen, dass ich mich vorstelle. Und mir war das so peinlich, weil ich bin ja ein Riesenfan. Ich bin ja wirklich ein Riesenfan.
Ja.
Und dann zu meinem 40. Geburtstag kriege ich plötzlich eine Nachricht auf WhatsApp. Und ich spiele die ab. Und dann ist es Max gewesen,
super,
der mir eine Nachricht hinterlassen hat. Und der meinte so, ja, Ilan hat mich eingeladen, dass ich vorbeikomme, aber ich schaff's leider nicht. Ja. Trotzdem wollte ich dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und erst dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, so, ey, der kennt den ja wirklich.
Ja.
Und so geht's mir ein bisschen mit dir, weil wir sitzen jetzt hier und du erzählst mir das alles. Und es ist so, wow, du bist eine Legende. Das ist so heftig, wen du entdeckt hast, wen du kreiert hast, bei wem du am wessen Erfolg du sozusagen mitbeteiligt gewesen bist. Und ich frage mich so, ist dir das bewusst?
Ja, mir ist es schon bewusst, klar. Mir ist aber auch bewusst, dass diese Zeit wirklich vorbei ist und das schon seit längerem. Ja, also es gab immer wieder Leute, die irgendwie versucht haben, mich zu motivieren, nochmal irgendwie Gas zu geben, nochmal irgendwie einzusteigen oder so.
Und du willst nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich einfach so das Gefühl habe, ich habe mein Lebenswerk schon längst hinter mir. Ich habe es gemacht und jetzt will ich es auch nicht nochmal ankratzen. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie nochmal 20 Versuche irgendwie in die Luft jagen und so. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass die alle scheitern.
Echt?
Ja.
Okay, das heißt, du chillst jetzt einfach.
Ja, ich hab natürlich die letzten Jahre viel gemacht im Beratungsbereich. So bis zur Pandemie. Mit der Pandemie war dann alles vorbei. Und jetzt bin ich ja Rentner.
Was? Hör auf, das will ich von dir nicht hören. Wirklich nicht. Das dürfen andere sagen, aber du nicht. Wie siehst du die Musikbranche heute? Was ist dein Denken darüber?
Also ich denke schon, dass es ein Problem gibt bei der berühmten Schere, die da auseinandergeht, in dem Einnahmebereich. Das liegt an den Algorithmen von Spotify und Apple Music und so weiter.
Heftig, ne?
Dass eben die ganz Großen, den ich wirklich gönne, den Swifties, den Taylor Swifts und so weiter, dass die halt irgendwie alles abräumen und die kleinen Künstler irgendwie nicht von dem, was sie da tun, wirklich leben können. Das war früher schon noch ein bisschen anders. Also wenn man früher noch mal 20.000 Platten verkauft hat, dann hatte man zumindest so ein gewisses Grundeinkommen oder so eine gewisse Basis. Da kam noch Verlag dazu und dann kamen vor allem noch Live-Aufnahmen dazu, Einnahmen dazu. Das ist heute schwierig geworden. Also ich sehe in den Veranstaltungskalendern immer mehr abgesagte Konzerte, gerade von den kleinen Künstlern, die mich interessieren. Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. Und ich sehe auf der anderen Seite irrwitzige Preise für
unfassbar.
Die großen Künstler, die
unfassbar.
Die so viel, klar, man nimmt das, das ist nun mal der Markt. Ja, man
aber
nimmt
es
das,
kann sich ja der normale Mensch, also der Durchschnittsverdiener kann sich das gar nicht leisten, zu so einem Konzert zu gehen.
Es gibt Leute, die sparen dann tatsächlich ein ganzes Jahr auf ein Ticket, ja, von, sagen wir mal, Taylor Swift und so weiter.
Verrückt.
Und das ist dann schon bedenklich, ja. Finde ich. Also,
ja.
Ne, also man sollte doch wenigstens irgendwie, sagen wir mal, das Geld, was man dann noch aufbringen kann, so mal auf 3, 4, 5 Künstler verteilen können oder 10 ja. Am besten, ja. Das ist ein Problem, das wird sich so schnell nicht ändern. Das wird nicht mehr so wie früher, es ist einfach so, ja, fertig. Und die Konzentration, also wenn ich heute jetzt, sagen wir mal, irgendwie Plattenboss wäre, von einem großen Konzern würde ich natürlich sagen, okay, wir müssen uns kümmern um unsere Cash Cows,
ja.
Ganz klar.
Ja.
Die müssen wir gut behandeln, denen müssen wir helfen, dass sie immer schön bei oben bleiben und immer wieder Einnahmen generieren und so weiter. Ganz klarer Job, ist wichtig, muss man auch können. Aber ich würde vielleicht dann doch noch ein paar Schwerpunkte mehr setzen im Nachwuchsbereich.
Finde ich ja. Gut.
Das fände ich wichtig. Das wäre auch für die Industrie wichtig, genau genommen, ja. Was ich bedauere, ist, dass die Independents, denen ich ja auch eine Zeit lang sehr nahe stand, dass die dazu gar nicht in der Lage sind. Ja, außer die Engländer. Die Engländer können das. Die Engländer, also englische Independent-Labels, können wirklich große Acts kreieren.
Mhm.
In Deutschland wüsste ich da jetzt irgendwie seit vor Musik niemand mehr.
Geil, nochmal schnell. Ja, wir waren es übrigens, wir sind die Macher. Wie ist denn das, sag mal, zu all dem, was du beruflich gerissen hast, hast du parallel noch geheiratet, 3 Kinder gekriegt?
Mhm.
Wie hast du das gemacht? Weil ich meine, du bist ein Lebemann, du hast hardcore gefeiert, du warst unterwegs. War das machbar? Konntest du das miteinander arrangieren? Hat das funktioniert? Oder?
Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was man ja wirklich nicht sehen konnte, wenn man mich so ein bisschen beobachtet hat, dass ich tatsächlich, irgendwie, wenn es irgendwie ging, morgens meine Kinder in den Kindergarten gefahren habe.
Im Vollsuff. Entschuldigung, sorry.
Nee, nicht immer im Vollsuff, aber ich war schon manchmal auch noch ein bisschen mit Restalkohol unterwegs, das gebe ich zu. Aber abends, was mir sehr wichtig war, zwischen 19 und 20 Uhr,
ja.
Ist ja so eine Zeitspanne, wo man, oder sagen wir mal zwischen 18 und 20 Uhr, wo man irgendwie seinen Bürojob irgendwie so mal beendet und bevor man aufs nächste Konzert rennt,
ja.
Da ist eine Zeitspanne und das war mir sehr wichtig, dass ich jeden Abend meinen Kindern eine Geschichte erzählt habe.
Das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht.
Wow.
Und ich habe nicht vorgelesen, sondern ich habe mir irgendwie Quatsch ausgedacht.
Das ist geil. Aber hat funktioniert.
Ja, hat funktioniert.
Das ist
ja.
Schön. Erinnern die sich daran?
Die erinnern sich dran. Die erzählen manchmal von ihren Geschichten, die ich erzählt
habe. Ey, wieso machst du das denn nicht? Du könntest ein Kinderbuch schreiben.
Und nein, das will ich
nicht. Nein?
Das will
die Geschichte will man keinem zumuten, meinst du?
Nein, die armen Kinder.
Echt, ja?
Nein, das sind, nee.
Das heißt, das hast du, das Familienleben und das Papa-Dasein, das hast du ernst genommen?
Das habe ich schon ernst genommen, ja.
Weil du hast ja das Leben eines Rockstars geführt.
Ja, schon, also natürlich.
Ja.
Ja, 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 aber es ging irgendwie, also es ging. Es ging so lange, bis meine Frau dann andere Ideen hatte, plötzlich.
So wie alle Frauen.
Ja, wie nicht alle, glaube ich, aber doch viele Frauen, die dann irgendwann auf die Idee kommen, ja, vielleicht wäre ein anderer Mann doch besser als der da. Ja, und das ist auch okay. Mein Gott, was willst du machen? Das ist so das Leben.
Aber ist alles cool?
Ja, ist alles cool.
Okay.
Ja, ja.
Ich finde das krass, ich finde das total beeindruckend, dass du das so gemanagt hast, dass du Familiendasein, Papa-Dasein, Ehemann und trotzdem aber noch dieser Rockstar, dass du das miteinander, das machen nicht viele. Das muss man auch dazu sagen. Das
ja, ich hatte aber auch die richtige Frau dazu, die schon auch, ich kann mich noch erinnern, da irgendwann, als das dritte Kind im Anmarsch war, und dann bin ich ja so, ich bin ja so nervöser, ne? So ein nervöser Papa, der dann irgendwie so gar nicht mehr weggeht abends, das war in Stuttgart, und so, und weil es könnte ja jeden Abend kommen, jede Sekunde, jede Minute. Irgendwann sagte sie, Du gehst mir auf den Sack, geh raus, geh saufen, geh feiern, du kommst vor 6 Uhr nicht wieder. Ja.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Dann war ich aber so dermaßen sturzbetrunken, dass, also ich kam wirklich um 6 nach Hause und bin aber um 10 Uhr ins Büro gefahren. Das war meine Pflicht. Ja. Um 11 Uhr geht's Telefon. Es geht los. So, okay, danke schön. Und ich stand schwankend im Kreißsaal.
Völlig zerstört.
Völlig zerstört. Und der behandelte Arzt sozusagen, der hat mich mehrfach gefragt, Herr Braum, geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's super. Alles klar.
Wie geil.
Wollen Sie nicht mal in die frische Luft? Nein, sei es super.
Herrlich. Sag mir bitte, was ist so das einschneidendste Erlebnis in deinem Leben gewesen? Ich habe dich noch nie so lange nachdenken sehen.
Ich glaube, als ich mit 11 Jahren gemerkt habe, dass ich als Messdiener nichts tauge und nicht an Gott glaube.
Entschuldigung, dass ich das lache. Ist dein Ernst?
Ja.
Echt jetzt?
Das war für mich wirklich so eine aus der Tristesse, aus dem Dunkel heraus ins Licht treten.
Wirklich?
Das war für mich
mit
das.
Mit 11?
Mit 11, ja.
Und du glaubst nicht an Gott?
Nein, ich glaube nicht an Gott.
Wirklich nicht?
Nein. Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie und so weiter, ja. Und wir sind alle.
Bis heute?
Ja, und die sind nachhaltig entsetzt.
Ja, ich auch. Mich.
Aber ich glaube überhaupt nicht an Gott und ich fühle mich vergewaltigt in den Klamotten eines Messdieners. Ich fühle mich vergewaltigt von den Thesen der Bibel und von den Lehren dieses Blödsinns. Ja, ich
wow.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich das vollkommen akzeptiere, wenn jemand gläubig ist. Ich kann das so, manchmal habe ich sogar ein bisschen Neid. Warum kann ich das nicht? Ja? Warum kann ich nicht
das
an
ist,
Gott glauben?
Das macht das Leben, es macht es einfacher, weißt du?
Ich glaube ich auch, ja.
Ja.
Also ich bin halt dann doch irgendwie ein sehr verkopfter Mensch und suche immer nach Lösungen und versuche, sagen wir mal, die Fragen, die man so hat, in der Philosophie zu finden, in der Literatur, in der Musik. Ja, Musik ist für mich eine Art Ersatzreligion.
Immer noch?
Ja. Ja, ja.
Hörst du auch gerne und viel
Musik? Ich höre viel Klassik in letzter Zeit wieder. Ich bin ja eigentlich ausgebildeter Pianist, klassisch.
Was, wirklich?
Ja.
Du kannst Klavier spielen?
Ja.
Ey, meine Kinder wollen das lernen. Willst du es dir nicht beibringen?
Nein, ich bin kein Klavierlehrer. ich hab mich nicht.
Du hörst jetzt echt Klassik?
Ich war 6 Jahre im Konservatorium während meiner Schulzeit.
Ach, krass.
Und habe klassisches Klavier gelernt.
Passt ja gar nicht mit der Musik, die du erfunden hast.
Ja, aber das kann ich aber auch gut unterscheiden. Ja. Ich wollte aber auch selbst, ich habe in meiner Band gespielt, 2-mal.
Was denn?
Bassist.
Okay.
Und habe dann gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht wohlfühle auf der Bühne und dass mir das nicht so mein Ding ist. Und ich wollte immer auf der anderen Seite stehen. Ich dachte immer so auf der Seite des Mischpults, ja, oder auf der Seite des Managements oder auf der Seite des Schreibtisches, auf der anderen. Das ist mein Platz, ja. Und ich liebe Künstler, die sich trauen, auf die Bühne zu gehen und die dort die Welt rocken. Das finde ich großartig.
Gibt's einen Lieblingskünstler? Es muss nicht mal einer sein, den du entdeckt hast. Aber hast du so einen?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, gar nicht. Null.
Und welches Konzert, das du besucht hast, war für dich bis heute das Besonderste?
New York, 1981, glaube ich, war es.
Da bin ich geboren.
Diana Ross im Central Park in New York.
Was?
Ja.
Da warst du?
Da war ich. Da gibt es die berühmte Aufnahme
geil?
Mit dem Wind. Ja. Und da
krass.
War ich. Da war ich zufällig. Ich war in New York, nicht zufällig, ich war in New York gezielt. Aber wir sind damals mit meiner damaligen Freundin, das war so eine bisschen eher Punk angehauchte, ja, sind wir da irgendwie durch wow. Die Fifth Avenue und am Central Park gelandet. Was ist denn das für ein Lärm und so? Und dann bin ich hin und da stand Diana Ross auf der Bühne.
Das ist krass.
Und ich fand es großartig.
Ach ja. Nee.
Es war ja auch großartig. Und sie ist abgedampft. Also ich gehe runter, ich gehe downtown, da wo die Punkläden sind.
Wow. Habt ihr euch nochmal wieder gesehen?
Ja, klar.
Oh Gott.
Später im Hotel.
Was war das Schlechteste?
Boah! Balbina auf einem Festival in der Wuhlheide, nein, in der Waldbühne nach Herbert Grönemeyer.
Okay, nach Herbert Grönemeyer ist aber auch schwierig.
Ist selber schuld. Mir doch egal. Ja, Mitleid, ja.
Geil.
Das fand ich richtig schlecht, ja, obwohl ich die eigentlich mochte damals.
Und dann war vorbei.
Aber die hatte irgendwie keine Ahnung, die hatte, glaube ich, keinen richtigen Ton oder die, es war einfach furchtbar. Aber es ist sehr schwer. Also ich würde wahrscheinlich noch zig andere Konzerte finden, die noch schlechter waren. Aber ich habe Gott sei Dank kein Gedächtnis für das.
Aber ich finde, du hast ein ziemlich gutes Gedächtnis. Du kannst dir ganz schön krasse Sachen merken.
Ja, findest du?
Ja, natürlich. Oh, 81, Central Park, New York, Diana Ross, Balbina nach Grönemeyer. Ich meine, das sind doch schon extreme Erinnerungen.
Vielleicht war es auch gar nicht 81, vielleicht war es später.
Das sind aber heftige Erinnerungen.
Ja, es waren auf jeden Fall einschneidende Erinnerungen, weil das habe ich nicht erwartet. Da waren es über 200.000 Leute da im Central Park.
Unfassbar.
Das war ja eins der ersten.
Und es war ein Zufall.
Das war ja eins der ersten Free Concerts, die New York damals veranstaltet hat.
Okay.
Um die Stadt ein bisschen aufzupimpen. Da war es noch gefährlich in der Zeit.
Okay. Was hast du da gemacht?
Urlaub.
Da war es noch gefährlich. Was hast du da gemacht, Urlaub? mit einer Punk-Alten.
Okay. Erst mal aus dem Paramount Hotel am Times Square raus. Und dann sagte der Portier, geht nicht rechts. Geht links zum Times Square. Rechts ist gefährlich. Und da war es auch gefährlich.
Oh, wow.
Das ist heute ganz anders. Ja.
Bist du noch oft unterwegs auf Konzerten?
Nicht mehr aus dem genannten Grunde, nämlich weil ich bin nicht so ein Fan von den großen Künstlern, zumal ich sie ja fast alle schon gesehen
habe.
Aber
zu deinen Künstlern hast du ja eingehend schon gesagt, gehst du immer.
Ja, da gehe ich, also bin ich. Entweder bin ich eingeladen oder ich lade mich selber ein.
Und im Dezember bin ich dabei.
Im Dezember bist du dabei,
als deine Begleitung.
Ich komme aus der Nummer jetzt
nein,
nicht mehr raus.
Nein,
ja.
Ich bin dann dein Plus Eins. Ich bin dann aber wirklich dein Plus Eins. Also ich klebe dann an dir, okay? Mhm. Also nicht, dass du meinst, also ganz kurz, so billig kommst du mir nicht davon. Nicht, dass du meinst, du kannst mich da einfach reinbringen, dann stellst du mich irgendwo in die Ecke
ab. Okay, nee, da bist du, dann sind wir ein Paar.
Wir sind das Paar für den Abend. Genau. Ich mache mich auch richtig hot, damit jeder dich anguckt und sich fragt, wer ist die hotte Alte an seiner Seite? Aber du wirst mich dann safe nicht mehr los.
Okay.
Versprochen?
Okay. Dann müssen wir dann aber auch Backstage gehen. Wenn ich darf. Ich weiß ja gar nicht, was da los ist. Ich bin ja nicht so ein Backstage-Fan, aber...
Doch. Wir sind riesen Backstage-Fans. Doch. Doch. Finde ich eine gute Idee.
Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm. Aber nur Backstage, ohne dass eine Aktion hinten dran ist, finde ich immer übel.
Nee, du sorgst dafür, dass es dann eine Aktion gibt.
Wenn es aber so eine Art Aftershow-Party gibt, dann auf jeden Fall.
Ja, da wollen wir auch hin. Wir wollen das alles.
Ja.
Und du darfst auch keine anderen Leute mitnehmen.
Ist, das finde ich irgendwie
ganz kurz.
Nicht gut.
Und du darfst auch keine anderen Leute mitnehmen. Du musst dann wirklich dich um mich kümmern, okay? Nein, ich meine es wirklich ernst.
Und da muss ich aber mal gucken, wenn ich jetzt alles ausladen muss.
Alle. Die dürfen alle nicht mitkommen. Also ganz kurz, ich bin jetzt hier exklusiv. Die anderen haben es nicht als Aufnahme so.
Okay,
also, ihr habt es gehört, also im Dezember bin ich mit dir als dein Plus Eins exklusiv und ich will auch so behandelt werden, damit das klar ist.
Okay, alles
den
klar.
Ganzen Abend.
Ja, ich rufe den Max an, frag ihn.
Ja. Ja. Was fragen? Nein, du musst ihm sagen.
Ich sag's ihm, ja. Wer kommt? Ja.
Du kommst einfach mit deinem Plus Eins. Fitz, mein Lieber, es hat mir so viel Freude mit dir gemacht. Ich habe den Eindruck, wir könnten jetzt hier noch stundenlang sitzen und quatschen. Und ich merke auch, wie viele Fragen ich plötzlich habe. So, es war so, weißt du, ich möchte euch mal ganz kurz da draußen erzählen, wie ich Fitz kennengelernt habe. Und zwar, vor 14 Jahren war Curtis Blow in Berlin. Und meine Freundin stand auf ihn und hat mich mitgenommen zu Tomek ins Haus. Und da warst du. Und ich fand alle Scheiße, die da waren, mich haben die auch überhaupt nicht interessiert. Und du saßt mit deinem Jack Russell in der Küche und dir ging es genauso wie mir, glaube ich. Du fandst das auch alles so unfassbar langweilig. Und dann saßen wir uns gegenüber und haben uns angeguckt. Und ich so, ja, und wer bist du so? Und dann meintest du auch zu mir, ja, und wer bist du so? Und da haben wir angefangen, miteinander zu reden. Und du hast diesen Abend für mich gerettet. Das war dann, es ist wirklich ein schöner Abend geworden und seitdem kennen wir uns auch. Aber mir war gar nicht bewusst, was für eine Legende du bist. Weil für mich warst du ab dem Abend warst du einfach in meinem Leben. Wir waren miteinander befreundet, wir haben uns öfters gesehen, warst auch schon, weiß ich nicht, wie oft bei uns zu Hause, wir haben miteinander gefeiert. Für mich war das nicht so bewusst, dass du, und das ist, weißt du, was ich dir sagen will? Es ist eigentlich auch ganz geil, dass mir das nicht bewusst war, weil so habe ich den Menschen kennengelernt.
So muss es sein, ja, finde ich auch.
Und lieben gelernt und auch unfassbar wert. Aber du kommst zu selten. Du bist einfach zu busy, muss man in der Stelle nochmal sagen. Wir würden uns freuen, wenn du mehr zu uns kommst. Aber die Schlussfrage darf natürlich nicht fehlen.
Ja.
Die Schlussfrage muss jetzt kommen und die lautet die maximale Blamage. Was war das Peinlichste, wirklich das Peinlichste, was dir je in deinem Leben passiert ist?
Die maximale Blamage.
Das ist sexuell.
Ja und?
Das Peinlichste, was mir je passiert ist.
Das ist sexuell. Ja, okay, ich kann damit leben, meine Zuhörer auch.
Das Peinlichste, was mir je passiert ist, ist, dass ich mit meinem Kumpel, als wir 19 waren oder 18 oder so, keine Ahnung, an einem Samstag in einem Dorf in Rheinland-Pfalz rumhing und es nichts los war.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig einzublasen und es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir waren einfach nicht schwul genug. Ja?
Hey, geil. Aber ihr habt es versucht.
Aber wir haben es versucht.
Aber ihr habt es versucht. Okay, ey. Hast du noch Kontakt zu ihm?
Ja.
Ja?
Ist immer noch einer meiner besten Freunde, ja.
Echt?
Ja.
Wow. Und er, bei ihm hat es aber auch nicht funktioniert.
Nur in Null.
Geil. Aber ey, Respekt. Danke, dass du dieses Erlebnis mit mir geteilt hast und mit den 100.000 Hörern, die ich hoffentlich habe. Es war mir so eine Ehre, dass du hier warst. Es hat mir so viel Freude gemacht, ein bisschen was zu erfahren. Ich hoffe, meinen Hörern hat es genau die gleiche Freude bereitet. Ich bin unsagbar stolz darauf, dich zu kennen. Ich bin unsagbar dankbar, dass du heute hier bist.
Dankeschön.
Und ich wünsche mir ein unfassbar unvergessliches Erlebnis mit dir im Dezember. Ich werde es filmen, ich werde es posten. Und ich kann nur sagen, dass ich ganz, ganz viel Liebe für dich habe.
Ja, danke schön.
Danke, dass du da warst.
Danke. Ich bedanke mich.
Geil. Fitz Braum, ich sage, fertig. Nein, Mann, es geht nicht. Dann übersteuert es halt. Fertig!